Ja, Werner sagt es eben schon einleitend, bevor dieses schöne Aufnahmegerät eingeschaltet wurde. Die Lehren der Gnade, wie man sie von reformierter oder reformatorischer Seite nennt, oder Calvinismus, wie man es auch zu nennen pflegt, sind heutzutage wieder heiß umstritten, werden zum Teil schwer angefeindet, aber das ist nichts Neues unter der Erde, nichts Neues unter der Sonne. Ja, das ist so nach einem langen Tag, da funktioniert das Gehirn noch nicht mehr ganz so, wie es sollte, aber ihr habt aufgepasst, das ist ein gutes Zeichen. Gut. Spurgeon erlebte das seinerzeit auch schon und er brachte das auf den Punkt, ich zitiere, wäre jemand in jenen Tagen, er spricht dort von der Zeit der Puritaner, wäre jemand in jenen Tagen Arminianer gewesen, hätte man ihn für den schlimmsten Irrlehrer gehalten, der da lebt. Heute aber verachtet man uns, also die Calvinisten, als Irrlehrer, sie hält man für die Rechtgläubigen. Und auch wenn Spurgeon schon ja, mittlerweile fast 120 Jahre tot ist, so trifft dieser Satz doch auch vielfach auf die heutige Situation in der frommen Szene zu. Vielleicht ein Stichwort noch vorweg. Ich werde jetzt ein paar Mal von den Evangelikalen sprechen. Dieses Stichwort fiel auch schon im ersten Vortrag von Martin Erdmann. Das muss ich vielleicht erklärend sagen. Evangelikal, das ist ja heute nicht mehr ganz dasselbe, wie es früher mal war. Wenn ich jetzt von Evangelikalen rede, dann meine ich es im ursprünglichen historischen Sinne des Wortes, nämlich evangelikal ist eigentlich englisches Wort evangelical, was dasselbe bedeutet wie evangelisch, nämlich dem Evangelium gemäß oder an das Evangelium glaubend. Und wenn heute von Evangelikalen die Rede ist, muss eigentlich die Vorsilbe Neo davor, also die Neo-Evangelikalen, kann man sich vielleicht auch ganz gut so merken, alles was Neo heißt, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was danach kommt. Also Neo-Evangelikale sind eigentlich alles andere als evangelikal, Neo-Orthodoxe sind nicht gerade orthodox und Neo-Calvinisten sind alles andere als Calvinisten. Gut, kommen wir zu einem dieser Neo-Calvinisten. Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, den meine ich jetzt nicht, aber der hat mal das schöne Wort geprägt, bei uns ist jeder zu gebrauchen und sei es als abschreckendes Beispiel. Ein solches abschreckendes Beispiel werde ich heute einmal kurz nehmen und es mögen jetzt, ich möchte es euch schon beibringen, vielleicht sind ja Hörer unter euch, die diesen Mann hoch in Ehren halten. Eben auf dem Spaziergang durchs Schopketal sagte mir ein Bruder, ja, der Mann, der wird in manchen Gemeinden sehr in Ehren gehalten, quasi regelrechter Heiligenkult um ihn. Also, liebe Geschwister, wenn ihr diesen Mann bisher für einen großen Mann Gottes gehalten habt und heute meinen Vortrag hört, bitte fallt nicht vor Schreck vom Stuhl. Es geht um den amerikanischen Evangelisten Charles Finney. Charles Finney war zweifellos einer der bedeutendsten amerikanischen Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts. Und zwar deshalb, weil sein Einfluss bis heute die Evangelikalen prägt. Und sei es die Evangelikalen oder die Neo-Evangelikalen. Ja. Sein Einfluss prägt viele fromme Kreise bis heute und ich habe in den letzten Tagen einmal im Internet nachgeguckt. Das Erstaunliche ist, auf Deutsch sind lediglich 3 kleine Büchlein von ihm lieferbar. Das sind einmal seine Lebenserinnerungen, dann sein Buch Erweckung ist möglich und dann noch ein drittes Buch, dessen Titel mir jetzt leider entfallen ist. Ich hatte es mir nicht notiert. Das ist absolut unterrepräsentiert für den Einfluss, den Charles Finney auch heute noch in vielen frommen Kreisen ausübt. Ich werde daher jetzt im Folgenden einige Zitate bringen aus Werken, die auf Deutsch nicht erschienen sind. Die Übersetzung habe ich dann gleich als Service mit dazu geliefert. Und Finney unterschied sich von den früheren Erweckungspredigern wie Jonathan Edwards oder George Whitfield fundamental. Ja, es gibt, ich meine, Benedict Peters hat das Buch geschrieben, ja, über George Whitfield, ist bei CLV vor einigen Jahren erschienen, ist sehr lesenswert. Und Whitfield hatte ja auch einen scharfen Konflikt mit seinem Kollegen John Wesley, beide Begründer der methodistischen Bewegung, wobei man da feststellen musste, die Methodisten an sich gibt es eigentlich nicht, sondern zwei Flügel. Die Calvinisten um Whitfield, die Arminianer um John Wesley. Und Whitfield hat dann doch tatsächlich den scharfen Satz gegenüber Wesley geäußert, dass er in letzter Konsequenz ein anderes Evangelium predigen würde als Whitfield. Das ist starker Tobak. Gut, aber kommen wir zu den fünf Punkten, die Werner eben schon nannte. Das, was man im Englischen so schön mit dem Akronym TULIP abkürzt, T-U-L-I-P, auf Deutsch Tulpe, kann man so auf Deutsch schlicht wiedergeben. Deswegen hangel ich mich mal an diesen fünf Worten lang und erkläre sie. T für Total Depravity, das heißt totale oder völlige Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. U für Unconditional Election, das heißt unbedingte oder man wird vielleicht auch sagen bedingungslose Erwählung durch Gott. L für Limited Atonement, begrenztes Sühneopfer. I für Irresistible Grace, herrliches Wort, so nach der Mittagspause. Unwiderstehliche Gnade. Und P, Perseverance of the Saints, das Ausharren der Heiligen. Ich will einmal nur ganz kurz auf diese fünf Punkte eingehen. Werner wird sie gleich ausführlicher behandeln. Das T für die totale Verdorbenheit. Die reformierte Lehre oder auch Calvinismus genannt, sagt, die menschliche Natur ist durch die Sünde völlig verdorben. Und das bedeutet, der Mensch ist unfähig und unwillig, zu Gott umzukehren. Der Mensch kann daher nicht das Geringste zu seiner Errettung beitragen, sondern nur durch Gottes gnädiges Eingreifen gerettet werden. Der Arminianismus hingegen sagt, der Mensch ist zwar ein Sünder, aber er ist nicht vollkommen verdorben. Sein Wille ist frei, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Dann der zweite Punkt, das U, die unbedingte oder bedingungslose Erwählung. Der Calvinismus sagt, dass Gott einen Menschen rettet, geschieht allein aufgrund seiner unbedingten oder bedingungslosen Erwählung. Das heißt, Tim führte es eben schon aus, Gott hat den Betreffenden nicht erwählt, weil in diesem irgendetwas wäre, was Gott dazu bewegt hätte. Ganz im Gegenteil, der Satz ist wirklich ein guter Satz. Man darf nicht fragen, warum hat Gott Esau verworfen, sondern man muss sich wundern, warum hat Gott so einen Schuft wie Jakob erwählt. Oder auch, ehrlich gesagt, so ein Schuft wie mich. Ja. Der Mensch ist durch die Sünde völlig verdorben. In ihm ist nichts, was Gott gefallen könnte oder was ihn dazu bewegen könnte, ihn zu erwählen. Der Arminianismus hingegen sagt, die Erwählung beruht lediglich darauf, dass Gott im Voraus wüsste, wer sich einmal für ihn entscheiden würde. Kommt uns sicherlich bekannt vor, ist sehr geläufig in evangelikalen Kreisen. Dann das L wie Limited Atonement, also begrenztes Sühnopfer. Dazu werde ich auch gleich noch kurz was anführen. Der Begriff ist leider ein wenig missverständlich. Da Gott beschlossen hat, nicht alle Menschen zu erretten, sondern nur eine bestimmte Anzahl, spricht man von einem begrenzten Sühnopfer. Und zwar ist damit keineswegs gemeint, dass der Wert des Opfers Christi begrenzt wäre, sondern dass die Zielgruppe, für die dieses Opfer gilt und für die es dargebracht wurde, begrenzt ist. Der Arminianismus hingegen lehrt, das Sühnopfer Christi gelte unbegrenzt für alle Menschen. Doch nur diejenigen werden gerettet, die aus eigenem freien Willensentscheid an Christus glauben. Dann zum I. Der Calvinismus sagt, da die Errettung dem ewigen Ratschluss und der Vorherbestimmung des allmächtigen Gottes entspringt, kann ein Erwählter ihr unmöglich widerstehen. Also die irresistible grace, die unwiderstehliche Gnade. Wenn Gott sich etwas vorgenommen hat und Gott ist allmächtig, dann kann der Mensch machen, was er will. Gott führt seinen Ratschluss aus. Der Arminianismus hingegen sagt, da der Wille des Menschen frei ist, kann jeder Mensch Gott widerstehen. Die Errettung des Einzelnen entspringt somit weder dem ewigen Ratschluss noch der Vorherbestimmung Gottes. Diese bestünden laut Arminianismus lediglich darin, dass jeder, der an Christus glaubt, gerettet werden soll. Dann zum P, die Perseverance of the Saints, das Ausharren der Heiligen. Der Calvinismus sagt, da die Errettung dem ewigen Ratschluss und der Vorherbestimmung des allmächtigen Gottes entspringt, folgt auch, dass Gott seine Erwählten zum ewigen Leben bewahren wird. Und dies erweist sich im Ausharren der Heiligen. Der Gläubige weiß sich daher sowohl in Christus geborgen, als auch dazu aufgerufen, an ihm festzuhalten, weil das Heil allein in Christus ist. Der Arminianer hingegen oder der Arminianismus hingegen sagt, da die Errettung nicht dem ewigen Ratschluss und der Vorherbestimmung des allmächtigen Gottes entspringt und der Wille des Menschen frei ist, kann ein wahrer Gläubiger auch wieder aus freien Stücken vom Glauben abfallen. Die Konsequenz daraus wäre, Heilsgewissheit kann es im Arminianismus letztlich nicht geben. Nun, wir sehen bereits hieraus, aus diesen fünf Punkten, dass der Standpunkt eines Predigers zur Erwählungslehre einen wesentlichen Einfluss darauf ausüben wirkt, wie der Inhalt seiner Predigt ist und wie die Wirkung seiner Predigt ist. Nun kommen wir kurz zu Charles Finney, sein biografischer Hintergrund. Er wurde in Connecticut geboren, also im Nordosten der heutigen USA. Damals war das am Westrand der damaligen USA. Die sind ja mit der Zeit immer größer geworden. Und er wuchs, wie er selbst sagte, in einer gottlosen Familie auf. Seine Eltern gehörten zwar der Kirche an, waren aber nicht gläubig. Und dann bekehrte er sich irgendwann. Nach seinem Zeugnis. Ich schaue auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten. Wenn es eine Viertel, zwei Minuten habe ich noch, sagt Werner. Prima, machen wir es also kurz. Er war ein Irrlehrer, Amen. Nein, wollen wir noch ein bisschen besser erklären. Bei Finney, ich sagte es bereits, das Problematische im deutschsprachigen Raum ist, hier gibt es nur drei kleine Büchlein von ihm. Seine Autobiografie, ein Buch über Weckung und noch ein drittes. Aber was er wirklich geglaubt und gelehrt hat, das steht in Büchern, die auf Deutsch nicht verfügbar sind, etwa seiner systematischen Theologie oder deren Vorläuferwerk, den sogenannten Skeletons, also den Umrissen, dem Skelett der Theologie. Da war er zum Teil noch deutlicher als in seiner systematischen Theologie, wo er manche Lehren, ja, man muss es so sagen, die seinen Zeitgenossen aufstießen, dann doch verschleiert hat. Kommen wir zu Finneys Bekehrung. Finney ging, nachdem er eine Rechtsanwaltslehre gemacht hatte, in eine presbyterianische Gemeinde und deren Pastor verkündigte, wie Finney es nannte, einen Calvinismus, Zitat, ganz nach der alten Schule. Finney hielt diese Verkündung für, ja, man muss nicht sagen langweilig, aber er hielt sie für nicht erwecklich, weil der Prediger die Souveränität der Gnade Gottes bei der Errettung betonte. Der Prediger William Gale betonte, der Mensch kann nur durch Gottes Gnade gerettet werden. Finney hingegen meinte, ich muss selbst dafür sorgen, dass ich Heilsgewissheit bekomme. Nun darf man das nicht so verstehen. Es gab damals auch schon einen sogenannten Hyperkalvinismus, das heißt Vertreter des Calvinismus, die diese Lehre doch in einigen Punkten überbetonten und die allen Ernstes es für eine Irrlehre oder eine falsche Praxis hielten, oder soll auch heute noch welche geben, also halten, die Menschen zur Buße zu rufen. Wenn ich in die Bibel schaue, dann finde ich, dass, ja, wenn ich mal diesen Anachronismus benutzen darf, dass ein Erzkalvinist wie Paulus kaum was anderes getan hat, als Menschen zur Buße zu rufen. Ein solcher Lehrer war Pastor Gale nicht, sondern er sorgte sich um das Seelenheil seiner Hörer. Er führte sogar jeden Montag mit Finney lange Diskussionen über die Predigt vom Vortag, in der Hoffnung, dass der Mann sich bekehren möchte, weil er annahm, dass Finney interessiert sei. Gut, also eines schönen Tages beschloss Finney, die Frage seines Heils selbst zu regeln, ging am frühen Morgen des 10. Oktober 1821 in ein Wäldchen nahe bei der Stadt und suchte, man höre und staune, die Lösung worin? Im Gebet. Also nicht im Wort Gottes, sondern er betete so lange, ja, bis, ich zitiere hier aus seinen Lebenserinnerungen, also es kamen ihm beim Gebet die verschiedensten biblischen Verheißungen in den Sinn und die, schreibt er dann, nahm er für sich persönlich im Glauben in Anspruch. Zitat, ich erfasste sie, also die biblischen Verheißungen, nicht mit dem Verstande, sondern sie sanken mir tief ins Herz. Dies erfüllte ihn nach eigener Aussage mit inneren Frieden und schon hier sollte uns auffallen, zeigt sich ein bedenklicher Hang zum Mystizismus. Ja, Finney sagt, ich ergreife es nicht mit dem Verstand, es sinkt mir ins Herz. Es ist also mehr eine Gefühlsregung. Seltsam erscheint hierbei auch, dass Finney selbst zu diesem Zeitpunkt sich noch für gar nicht bekehrt erachtete. Zitat, die Frage, ob ich nun bekehrt sei, war mir gar nicht gekommen. Aber ich erinnere mich deutlich, dass ich bei mir dachte, wenn ich mich je bekehre, so werde ich ein Prediger des Evangeliums. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich daran erinnern, als ich zum Glauben kam, wusste ich genau Bescheid, was nun geschehen war. Ich schaue auf die Uhr, ich will Werner nicht sämtliche Redezeit wegnehmen, machen wir es also etwas kürzer. Ich blätter ein wenig voraus. Zu Finneys Zeit war es damals unter Evangelikalen im ursprünglichen Sinne des Wortes noch Konsens, das zu lehren und zu glauben, was man die reformatorische Gnadenlehre nennt. Ja, also Vorbilder waren Männer wie Jonathan Edwards, George Whitfield oder auch der amerikanische Missionar David Brainerd. Und über diesen schreibt Finney in seiner systematischen Theologie, ich las als Neubekehrter im Tagebuch David Brainerds. Ich bezweifle nicht, dass seine Ansichten auf mich für viele Jahre einen sehr schädlichen Einfluss ausübten. Als ich die allgemeinen Ansichten, das heißt den Calvinismus, lehrte, sah ich selten einen solch festen Glaubensstand, wie ich ihn sehe, seitdem sich meine Ansichten und Lehren geändert haben. Also Finney sagt hier im Klartext, als Jungbekehrter war ich vom Calvinismus beeinflusst, habe den auch einige Zeit gelehrt und seitdem ich davon abgekommen bin, da sehe ich Erfolg und Bekehrte. Das Interessante ist, in seinen Lebenserinnerungen, die er gegen Ende seines Lebens verfasst hat, da soll es angeblich ganz andersrum gewesen sein, dass er noch nie sich mit dem Calvinismus hätte anfreunden können. Aber das ist offensichtlich ein Thema für sich. Ich will nur den Einsatz loswerden. Vorsicht vor Finneys Lebenserinnerungen. Sie sind erwiesenermaßen in vielem unzuverlässig. Also entweder hat der Mann sich im Alter einfach geirrt oder er hat versucht, sich schön zu reden. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Noch im Juni 1827, also 3 Jahre nach seiner Bekehrung, schien es keine lehrmäßigen Konflikte zwischen ihm und den anderen Pastoren zu geben. Aber Finney fing an, neue Maßnahmen einzuführen, wie man sie nannte. Er hat sie nicht erfunden, er hat sie übernommen von einem bestimmten Zweig der Methodisten, aber er hat sie dann unter den Evangelikalen allgemein salonfähig gemacht. Das ging los mit dem sogenannten Nach-Vorne-Kommen oder mit der Einrichtung von Arme-Sünder-Bänken. Das heißt, die erste Reihe war reserviert für Leute, die öffentlich Buße tun wollten. Deswegen ist sie auch heutzutage, auch hier heute noch fast frei. Ja, muss sich gehalten haben. Scheinbar möchte niemand sich die Blöße geben. Ja. Aber gut, Spaß. Bitte? Ja, Werner kommt gleich nach vorne. Wunderbar, ich kann eine Kerbe in meinen geistlichen Kolb retzen. Gut, aus einem anderen Grund, die Zeit läuft weg. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Finney war, um es auf den Punkt zu bringen, in seiner Theologie nicht von der Bibel beeinflusst, sondern von der Ideologie der Aufklärung und eben von dem Gedanken, der freie Wille entscheidet alles, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass der Mensch sich frei entscheiden könne für oder gegen Gott, sondern auch, dass eben es am freien Willen liegt, dass man zum Glauben finden kann oder nicht, beziehungsweise, dass Gott einen überhaupt für seine Sünde verantwortlich machen könnte. Das hat er zum Beispiel von einem Gesetzesgelehrten, also nicht biblischen Gesetzesgelehrten, sondern Juristen übernommen, namens Blackstone. Dann hat Finney eine Philosophie, muss man regelrecht sagen, aufgestellt, die auf diesen Anschauungen basiert. Ja, er trennt scharf zwischen der physischen Natur, das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil das im Englischen praktisch bedeutungsgleich ist, physical, also leiblich, physisch, fleischlich oder natürlich. Ja. Im Deutschen benutzt man da verschiedene Worte für. Und der geistlichen Welt, also die Geisteswelt ist für Finney vollkommen abgehoben. Also Moral, Vernunft und so weiter hat nichts mit Materie zu tun. Und deshalb ist der Verstand und ist der Wille des Menschen laut Finney auch überhaupt nicht vom Sündenfall betroffen. Dann, ich überspringe hier einige Seiten, der dickste Klopfer ist, und das wird euch vielleicht die Schuhe ausziehen, Finney leugnete ganz offen und allen Ernstes, dass Christus überhaupt für unsere Sünden gestorben sei. Wie wird man laut Finney vor Gott gerecht? Finney lehrte nicht, dass Gott ein Sühneopfer fordern würde. Ganz am Anfang in seinen Skeletons verwarf er das ganz offen. Dann bekam er Gegenwind und hat sich dann ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt und hat gesagt, ja, es könnte möglich sein, dass das so ist. Ja. Nachsatz, aber ich glaube es nicht. Jedenfalls, das Problem ist halt, das Sühneopfer Christi ist für Finney gar nicht zur Errettung nötig, sondern worum geht es bei der Rechtfertigung? Die Rechtfertigung geschieht laut Finney so, dass ein Mensch zum vollkommenen Gesetzesgehorsam zurückkehrt und dann vergibt Gott aus lauter Güte. Gott brauche dazu kein Sühneopfer, sondern er ist halt so nett. Und wenn ein Mensch vollkommen zum Gesetzesgehorsam zurückkehrt, dann vergibt Gott ihn. Das Problem dabei ist natürlich, welcher Mensch ist ständig sündlos? Ja. Ich kenne keinen. Ich kenne nur Leute, die das, pardon, in ihrem religiösen Größenwahn von sich meinen. Und das Verrückte ist, so extrem ist nicht mal die katholische Kirche. Ja, die lehrt immerhin einen Mischmasch aus Gnaden und Werken. Finney lehrt tatsächlich Rechtfertigung allein aus Werken. Der Tod Christi ist für ihn lediglich ein positives Vorbild eines guten Menschen, der unschuldig leidet und das in Kauf nimmt. Damit hängt Finneys Heiligungslehre zusammen und das beeinflusst bis heute viele fromme Kreise. Jo, mich beeinflusst gerade die Uhr. Zwei Sätze, Werner, du kommst gleich dran. Das Problem ist, wenn wir allein aus Werken gerechtfertigt werden sollen und laut Finney, Originalton, selbst ein wiedergeborenes Gotteskind in Sünde fällt und in diesem Zustand stirbt, unweigerlich zur Hölle fährt, wer kann dann seines Heils gewiss sein? Und so kam es dann auch, die Bezirke, die Finney bereiste, in denen er predigte, in denen sich scheinbar Tausende bekehrten, die sind heute noch bekannt, das ist vor allen Dingen der Westen des Staates New York, als der ausgebrannte Bezirk. Das ist überhaupt kein Wunder. Wenn jemand meint, ich muss allein aufgrund meiner Frömmigkeit, meiner Werke vor Gott gerecht werden, dann wird er entweder irgendwann zu religiösen Selbstbetrug kommen und sich einreden, er hätte es geschafft, ja, oder er wird verzweifeln und mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben wollen. Und Letzteres geschah. Und Finney gab das später selbst zerknirscht zu. Er sagt, der Zustand dort, wo früher geistliches Leben war, wie er meinte, ja, sieht heute wirklich ganz, ganz traurig aus. Ja, das ist jetzt leider in der Kürze der Zeit sehr kurz zusammengerafft. Ich hoffe, so Gott will, noch irgendwann einmal in den nächsten Monaten die Zeit zu finden, das etwas ausführlicher schriftlich niederzulegen. Und dann wird es, denke ich, auch auf der Homepage dann schriftlich zur Verfügung stehen zum Download. Die Sache ist die, Finney hat die Heiligungsbewegung initiiert. Die Heiligungsbewegung hat über die Keswick-Bewegung auch den deutschen Pietismus und die deutsche Gemeinschaftsbewegung und darüber auch viele, sehr viele deutsche Freikirchen beeinflusst. Und um es mal so zu sagen, warum ticken wir so, wie wir ticken? Kein Mensch steht ohne Kontext da in Zeit und Raum. Jeder hat irgendwie seine geistlichen Wurzeln. Auch viele, ja, fromme, viele gläubige Christen, die es mit Gott und Jesus ernst meinen, sind durch diese Dinge beeinflusst. Und Tim sagt es schon, es geht nicht darum, dass man sagt, die Lehre der Gnade würde es rechtfertigen, lustig drauf loszusündigen, Gott rettet uns sowieso. Da vergessen wir den letzten in 5. Punkt, das P, die Perseverance, das Ausharren der Heiligen. Denn das lehrt die Heilige Schrift genauso. Wer wirklich ein wahrer Gläubiger ist, der harrt aus. So viel in aller Kürze. Ich bedauere, dass ich dazu nicht mehr sagen könnte, aber um euch zum Schluss noch zu schockieren, hätte ich alles vorgelesen, hätte der Vortrag satte 2 Stunden gedauert. So, ich gebe ab an Werner. Ja, den räume ich auch aus dem Weg. Ach, ich habe ja auch Sperren.